Willipedia Podcast mit allem, was Sie über Wirtschaft, Steuern und Recht wissen müssen. Und zwar nicht nur auf Mallorca, sondern global. Wir sprechen mit echten Experten über echte Themen, von aktuellen Trends bis hin zu praktischen Insights.
Hallo, ich bin Thomas Fitzner, Leiter der Residentenabteilung bei Plattes Group. Neben mir David Nadrowski, mein Stellvertreter. Zweiter Teil unserer Miniserie über die Beratung von Residenten. Im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, was zu beachten ist bei einem Wohnsitzwechsel, zum Beispiel von Deutschland nach Spanien. Und heute sprechen wir darüber, was hier abgeht, wenn die Familie oder die Person hier angekommen ist und hier jetzt ihr erstes Ansässigkeitsjahr genießt, hoffentlich. Und dann treten wir in Aktion und dann werden die Jahreserklärungen fällig. Und ich sage ausdrücklich nicht steuerlichen Erklärungen, weil da gibt es auch eine andere, die nicht ans Finanzamt geht. Erzähl mal ein bisschen, was kommt da auf den frisch gebackenen Spanien-Residenten zu?
Wir fangen an mit der ETE-Klärung. Das ist eine informative Erklärung an die spanische Nationalbank. Diese wird dann bis den 20. Januar fällig.
Des Folgejahres, ne?
Des Folgejahres. Mhm. Die zweite Erklärung ist dann die Auslandsvermögenserklärung, das bekannte Modello 720. Ab 2023 erweitert um das Modello 721, was sich dann speziell auf Kryptowährungen bezieht. Diese beiden informativen Steuererklärungen werden am 31. März des Folgejahres fällig. Und dann gehen wir zu den Haupterklärungen des Jahres. Das wäre die Einkommensteuer und Vermögensteuer. Diese sind dann bis den 30. Juni fällig. Und die letzte Erklärung, die Reichensteuer. Diese wird dann bis den 31. Juli fällig.
Und jetzt gehen wir die Erklärungen mal durch. Also die erste Erklärung, die David erwähnt hat, ETE, das ist eine Erklärung zu statistischen Zwecken und ich pflege auch zu sagen zu sadistischen Zwecken, weil die Frist einfach unmöglich einzuhalten ist. Eigentlich am 20. Januar hat niemand noch alle Daten, die da abgefragt werden. Aber ich kann das Publikum insofern beruhigen, als diese Erklärung nur fällig wird ab einem Auslandssaldo von 1 Million Euro. Und man muss dazu sagen, dass dieser Auslandssaldo zu Zwecken der Ermittlung der Erklärungspflicht also auch ein bisschen komisch gerechnet wird. Ich gebe ein Beispiel, ich habe eine Immobilie in Deutschland für 600.000 Euro, dafür ein Darlehen aufgenommen bei einer deutschen Bank, 500.000 Euro. Was würde man jetzt sagen, was ich für ein Auslandssaldo habe?
Normalerweise, unsere Kunden verstehen das als Saldo von 100.000.
Genau, netto 100.000. Und die Nationalbank sieht es anders. Die sagen, ich habe 600.000 plus, ich habe 500.000 minus, das wird beides addiert. Ich habe 1,1 Millionen und werde deswegen tatsächlich erklärungspflichtig. Wie gesagt, 20. Januar, eine ganz heikle Frist, zumal wir ja nicht am 1. Januar direkt loslegen, logischerweise, da schlafen wir noch alle unseren Rausch aus, ne? Sondern das geht normalerweise mit unseren Mandanten erst 6., 7., 8. Januar los, die sind ja auch alle im Urlaub. Wie lösen wir das? Wir weisen schon vor Weihnachten auf diese Erklärungen hin, stimmen unsere Mandanten darauf ein, welche Unterlagen sie beibringen müssen. Und schauen dann halt, dass wir möglichst gut bis zum 20. das hinbiegen. Man kann diese Erklärungen auch relativ problemlos nachher noch berichtigen.
Die zweite Erklärung, die fällig wird, ist das Modello 720, das Formular 720 und jetzt neu 721, relativ neu. Sehr kontroverse Erklärung. Bis vor ein paar Jahren gab es sehr hohe Strafen für Nichteinreichung, die praktisch zu Enteignungen geführt haben bei manchen Kunden. Du hast sogar Kunden erlebt, die dann weint
ja.
Aus dem Saal.
Nee, das war dramatisch, als die Erklärung eingeführt worden ist. Die Strafbestimmungen waren dermaßen streng, dass wir tatsächlich so ein paar Nervenzusammenbrüche erlebt haben. Konkreter Fall einer Person, die gesagt hat, dass sie einfach aus familiären Gründen aufgrund eines problematischen Verhältnisses mit einem Familienmitglied an die Daten nicht drankommt und das jetzt die Wahl hat, das irgendwie juristisch zu erzwingen und damit für alle Zeiten diese Beziehung quasi zu vernichten oder das Risiko einzugehen, dass sie hier quasi enteignet wird in Spanien, weil sie diese Daten nicht vorbringt. Das sind Extremfälle, aber durchaus, und dass es nicht mehr Fälle gegeben hat, ist allein darauf zurückzuführen, dass die Prüfungsdichte sehr gering war und dass viele Finanzamtbeamte selber der Meinung waren, dass der Gesetzgeber da meilenweit übers Ziel geschossen ist. Diese Situation wurde vor ein paar Jahren aufgrund eines europäischen Gerichtsurteils ja bereinigt. Die Strafregelungen sind entscheidend entschärft worden. Es kann aber immer noch teuer werden, wenn man nicht selbst korrigiert, wenn man nicht selbst nachreicht, wenn man also diese Verpflichtung versäumt hat, zu erfüllen, dann kann, wenn das Finanzamt einem dahinter kommt, immer noch relativ teuer werden.
Genau. Und da würden wir zu der Problemquelle Nummer 1 kommen. Also zuvor keine 720er-Erklärung eingereicht haben. Ja? Das heißt dann praktisch, dass wir dann, wenn wir so einen Kunden übernehmen, keine korrekte Erklärung einreichen können. Das heißt dann in Praxis eigentlich, dass wir die zurückblicken müssen, erstmal nacherklären müssen, die erste fällige 720er-Erklärung und da auf dieser dann aufbauen und
genau, es hat damit zu tun, dass die Verpflichtung für die Folgeerklärungen davon abhängt, was man bei der ersten gemeldet hat. Das heißt, man kann nicht einfach irgendwann einsteigen. Man muss mit dem ersten nicht verjährten Jahr beginnen. Das heißt, man muss die ganze Reihe. Aber das im Prinzip ist das ja bei der Einkommen- und Vermögensteuer genau dasselbe.
Zweites Problem bei dieser Erklärung sind die Daten, die abgefragt werden. Das ist eine der detailliertesten Erklärungen, die es so gibt. Da werden zum Beispiel bei Bankkonten abgefragt, wann man das Bankkonto eröffnet hat, was ziemlich surreal für mich klingt.
Das ist eine Herausforderung, wenn das irgendwo vor 30, 40 Jahren war und die wollen da ein tagesgenaues Datum. Ne?
Genau.
Aber wir haben Lösungen dafür.
Wir haben Lösungen
dafür. Wir haben einen Hellseher engagiert, der... es gibt immer Wege, wie man diese Dinge einfach aus der Praxis heraus, wie man eine praxisnahe Lösung findet, ohne dass da jetzt ein furchtbarer Aufwand entsteht.
Vorteil dieser Erklärung ist, und dann könnte man das auch mit der ET-Erklärung verbinden, dass wir einen Datensatz bzw. Unterlagen und Daten haben für die kommende Vermögensteuer und da den Großteil der Arbeit schon gemacht haben.
Dank dieser Erklärungen, die sehr lästig sind, in der Bearbeitung auch sehr teuer sein können. Zum Beispiel bei Modello 720, wenn jemand ein sehr aktives Wertpapierportfolio hat, das können viele Stunden sein, hängt auch davon ab, wie gut aufbereitet der Kunde seine Informationen übermittelt. Aber der große Vorteil dieser Erklärungen ist, dass es uns schon einen ersten detaillierten Blick zumindest auf die Auslandsaktivitäten des Kunden im vergangenen Jahr erlaubt und uns somit auch erlaubt, Themen zu identifizieren, die man möglicherweise klären muss.
Genau.
Und dann haben wir mehr Zeit. Dann passiert diese Klärung nicht zwischen April und Juni, wenn dann die Einkommen- und Vermögensteuer fällig wird, sondern man kann das in Ruhe im Vorfeld machen, weil erfahrungsgemäß in diesem sehr kurzen Zeitraum von 3 Monaten und in der Praxis erhalten wir die Unterlagen von unseren Kunden in den letzten 6 bis 4 Wochen und manche Kunden kommen auch in den letzten Tagen erst um die Ecke. Da ist dann einfach nicht die Zeit da, um bestimmte sehr komplexe Probleme, die dann plötzlich auftauchen, noch fristgerecht zu beantworten, zu lösen. Das ist eben ein großer Vorteil, dass wir mit diesen Informationserklärungen schon mal einen ersten Eindruck davon haben, was für neue Themen der Kunde hat.
Damit kämen wir zu der Haupterklärung des Jahres, Einkommen und Vermögensteuer. Beide bis den 30. Juni fällig. Probleme. Mir fällt jetzt als erstes ein, die unterschiedlichen Fristen jetzt. Wir als auf den Dachraum spezialisierte Kanzlei erfahren das Problem, dass in Deutschland man 20 Monate mehr hat an Frist, um die Einkommensteuer einzureichen. Bei uns sind das halt eben nur 6 Monate.
Ja, aus diesem Gesichtspunkt ist Deutschland ein Steuerberaterparadies, weil 20 Monate, das ist schon. Und man muss auch dazu sagen, die Fristen sind hier sehr, sehr streng. Das heißt, hier gibt es keinen Fristaufschub. Wer bis zum 30. Juni nicht eingereicht hat, ist dann schon säumig, dann wird es dann ja teuer, jetzt nicht unbedingt, aber man zahlt dann schon was, wenn man verspätet einreicht und hat dann quasi schon ein Thema. Das ist ziemlich unbarmherzig, um es so auszudrücken. Das Problem mit den andersweitigen Fristen jetzt in Deutschland ist eben, dass wir für die Einreichung unserer Erklärung für alle deutschen Sachverhalte, die wir in die hier zu bearbeitenden Erklärungen einpflegen müssen, die Daten aus Deutschland brauchen. Und was wir dann machen, ist, wir gemeinsam mit dem Kunden und mit dessen deutschen Steuerberater stimmen wir uns frühzeitig ab, um sicherzustellen, dass die für uns nötigen Daten einfach schon relativ für uns rechtzeitig und frühzeitig vorliegen, übermittelt werden. Wir schlagen Mandanten vor, bei denen dann gerade gegen Ende der Bearbeitung komplexere Themen aufkommen oder wo wir noch nicht alle Daten haben, weil das in Deutschland länger geht, schlagen wir vor, okay, dann machen wir das im Juli und man hat dann einen Säumniszuschlag von 0,75%. Das ist jetzt auch nicht die Welt und man verschafft sich einen zusätzlichen Monat Spielraum um die Erklärung oder mehr. Wenn man dann bis Ende August einreicht, das sind es 1,5%. Aber sagen wir, wir sind dann noch in einem niedrigen Bereich. Thema ist halt, wenn das Finanzamt zuerst um die Ecke kommt, ja, dann sprechen wir schon von anderen Strafen. Das heißt, wenn das Finanzamt plötzlich anklopft und sagt, hey, wo ist deine Einkommensteuererklärung, dann ist bereits ein Verfahren eingeleitet. Dann ist das keine freiwillige Nacherklärung mehr, mit der man problemlos und unkompliziert entweder eine bereits eingereichte Erklärung berichtigen kann oder eine nicht fristgerecht eingereichte Erklärung danach erklärt, dann ist das nicht mehr möglich, sondern dann ist man schon in einer anderen Strafregelung drin, auch mit den Zinsen. Okay, und dann noch der Hinweis, zwar ist die Frist unflexibel, was die Einreichung der Erklärung betrifft, nicht aber was die Zahlung betrifft. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, sollte die Steuerlast ein Problem sein. Und dann haben wir natürlich auch die Themen der Anrechnung ausländischer Steuern. Aufgrund der spezifischen Gesetzesvorschriften kann das ebenfalls wieder aus den Gründen dieser unterschiedlichen Termine kann das auch ein Problem sein, dass ich beispielsweise noch gar nicht berechtigt bin, deutsche Steuer anzurechnen und mir dann überlegen muss, wie ich das mache, damit der Kunde kein Risiko hat und damit auch keinen zusätzlichen Aufwand hat, damit er kein Liquiditätsproblem hat. Wir finden da aus unserer Praxiserfahrung heraus eigentlich immer ein Thema. Was passiert, wenn das Finanzamt herausfindet, dass ein Fehler gemacht worden ist in der Erklärung, dass die Erklärung unvollständig ist, dass sich die Daten der Erklärung mit dem beißt, was dem Finanzamt vorliegt, kommt ja immer wieder vor.
Da kommt eine Aufforderung vom Finanzamt an. Und was das heißt, wir haben 14 Tage, um mit den Unterlagen, die von uns angefordert werden, zu antworten. Manchmal verlangt das Finanzamt von uns weitere Unterlagen und manchmal kontaktiert uns das Finanzamt direkt mit einer berechneten Steuer nach deren Kriterien, nach deren Informationen, die denen vorliegen. Und dann muss man sich mit denen streiten.
Ja, ein wichtiger Punkt dabei ist, es wird nicht jede Erklärung geprüft, weil wir haben hier das Selbstveranlagungsprinzip. Das heißt, der Steuerpflichtige ist selbstverantwortlich dafür, sicherzustellen, dass seine Erklärungen korrekt und fristgerecht eingereicht werden und dass auch die korrekten Beträge eingezahlt werden. Und dann prüft das Finanzamt nach dem Stichprobenprinzip und es prüft Erklärungen, wo augenfällige Diskrepanzen zu Daten vorliegen, die das Finanzamt schon bekommt. Das sind nicht nur Daten spanischer Banken jetzt zum Beispiel, sondern das können auch Daten sein, die das deutsche Finanzamt im Rahmen des automatischen Informationsaustauschs nach Spanien geschickt hat. Wir haben das schon öfter gesehen, dass zum Beispiel das spanische Finanzamt höflich den Steuerpflichtigen darauf hinweist, du vergiss nicht, du hast noch eine Immobilie im Ausland. Wäre gut, wenn du das in deiner Erklärung mit einbeziehst. Wir können ja die Fiskaldaten ziehen eines jeden unserer Kunden. Das heißt, wir können sehen, welche Daten liegen dem Finanzamt über den Mandanten vor.
Genau, und seit letztem Jahr erscheint dort eine Kunstinformation. Wir wissen, dass du Kryptowährungen hast im Ausland. Wir wissen, dass du ein Bankkonto hast, eventuell auch Zinseinkünfte oder Aktienverkäufe getätigt hast. Die Daten kommen bei uns aber ein bisschen später, deshalb werden die hier nicht aufgelistet. Ja. Daher bitte klär die selber, du korrekt und wie es sich gehört.
Genau. Also dieser Datenaustausch wird immer intensiver. Und deswegen sollte man auf jeden Fall nichts vergessen in seinen Erklärungen oder darauf bauen, dass das spanische Finanzamt das eh nicht rausfindet. Aber wie gesagt, es wird nicht jede Erklärung geprüft. Es gibt auch Themen, die werden besonders häufig geprüft, andere Themen weniger. Wir aus unserer Erfahrung können einschätzen, wie ist die Situation. Und wenn jemand ein Problem hat mit dem Finanzamt, können wir mit unserer Erfahrung sowohl bei einer Prüfungssituation oder auch bei einer Situation, wenn jemand schweißgebadet nachts aufwacht und sagt, um Gottes Willen, ich stelle gerade fest, ich lebe seit 3 Jahren in Spanien, habe das nicht gemerkt, dass ich hier noch steuerliche Verpflichtungen habe und bin davon ausgegangen, okay, das Finanzamt meldet sich nicht, da wird wohl nichts sein. Nee, das Finanzamt meldet sich. Wenn sich das Finanzamt meldet, dann haben wir schon ein Verfahren. Das Finanzamt meldet sich hier nicht. Man ist hier auf sich selbst gestellt, beziehungsweise darauf angewiesen, dass der Berater das korrekt macht. Und das ist, wo wir die Szene betreten und dafür sorgen, dass unsere Mandanten keine Probleme mit dem spanischen Finanzamt haben. Denn die meisten kommen ja nach Mallorca, beziehungsweise auf die Balearen oder nach Spanien, um ihre Lebensqualität zu genießen und nicht, um sich mit dem Finanzamt rumzuschlagen. Okay, das war's für dieses Mal. Im nächsten und letzten Teil unserer Miniserie Residentenabteilung Beratung und Erfahrung sprechen wir darüber, wie ein Wegzug funktioniert. Da haben wir schon drüber gesprochen, dass das nicht manchmal, in manchen Fällen nicht ganz so einfach ist. Wichtig einfach zu wissen, gehöre ich zu den Fällen, wo ich da besondere Beratung einholen muss. Und darüber sprechen wir das nächste Mal. Besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Ciao.
Noch mehr Infos und noch mehr Folgen gibt's online auf willipedia.plattes.net. Willipedia, auf Mallorca verankert, weltweit vernetzt.